Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
In der letzten Folge habe ich es ja schon angekündigt, dass wir heute eine besondere Gästin im Podcast haben. Aber erstmal an alle Hörerinnen und Hörer sage ich herzlich willkommen zur 26. Folge von 2,1 Millionen. Wir sind der Politik-Podcast von Volksstimme und MZ. Mein Name ist Lena Bellon, ich bin Host beim Podcast und wir haben heute, das freut mich ganz besonders, eine der bekanntesten Politikjournalistinnen des Landes hier zu Gast. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für Ostdeutschland, stammt aus dem sächsischen Freiberg, war Ressortleiterin der Zeit im Osten und ist jetzt Politikchefin bei der Zeit. Sie ist jetzt aus Berlin hier nach Magdeburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Anne Hänig.
Hallo, ich freue mich.
Anne, du hast zusammen mit Zeitkollegen in den letzten Wochen zwei, wie wir finden, bemerkenswerte Artikel geschrieben, in denen es um die Wahl in Sachsen-Anhalt geht und um die AfD, die Situation hier im Land. Und wir würden gerne mit dir über verschiedene deiner spannenden Gedanken und über den Artikel auch sprechen. Mhm. Genau, seit Jahren wird ja so ein bisschen vor dem Wahlsieg der AfD gewarnt. Und bis jetzt war es so ein undenkbares Szenario, aber hier in Sachsen-Anhalt ist es jetzt irgendwie ein denkbares Szenario geworden, gar nicht mehr so abstrakt, wie es lange Zeit war. Zu Beginn dachte ich, könnten wir erstmal so ein paar grundsätzliche Fragen besprechen. Anne, du beobachtest das Land Sachsen-Anhalt seit mehreren Jahren. Wie schaut Berlin aktuell hierher?
Also ich habe jetzt mehrere Wahlkämpfe in den ostdeutschen Bundesländern echt aus der Nähe gesehen und auch die Reaktionen aus Berlin. Und eigentlich ähneln die sich ja seit Jahren. Es geht immer darum, dass ein Rekordergebnis der AfD möglich ist und dass die jeweils anderen Parteien versuchen, alles zu tun, damit es nicht so kommt. Also eigentlich könnte man sagen, die Dinge sind doch so, wie sie seit Jahren jetzt halt laufen. Und trotzdem, das nehme ich wahr, ist etwas grundlegend anders dieses Jahr als bei den anderen Ostwahlkämpfen, die ich so gesehen habe. Auch in der Reaktion und in dem Blick aus Berlin. Und das ist die Stimmung. Also es gab einfach in den zurückliegenden Jahren so eine aufgeregte Aufmerksamkeit. Man guckt Spitzenkandidaten an, man fieberte auch irgendwie mit denen mit. Jeder hatte ja ein bisschen eine andere Strategie, Michael Kretschmer eine wirklich andere als Manuela Schwesig und so. Können wir später ja nochmal im Detail darüber reden, wenn dich das...
Genau, wir besprechen noch vieles.
Und was dieses Mal anders ist, das ist der Fatalismus, der sich ausgebreitet hat. Und zwar sowohl bei der politisch linken als auch auf der politisch konservativen Seite und sowohl in Teilen Ostdeutschlands als auch in der Bundespolitik. Nämlich so ein Gefühl von, ja mein Gott, vielleicht lässt es sich dieses Jahr wirklich nicht mehr verhindern. Und vielleicht soll es dann jetzt einfach so sein.
Das höre ich auch oft. So, dann müssten sie es jetzt halt einfach mal machen, dann passiert es jetzt halt einfach mal quasi, ne?
Genau, das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass Sachsen-Anhalt ein sehr kleines Bundesland ist, auch im Vergleich zu Sachsen nochmal anders ist, dass da auch nicht so viele Verbindungen hin bestehen, wie jetzt vielleicht nach Mecklenburg-Vorpommern, in dem Leute von außerhalb wenigstens Urlaub machen oder nicht so viele Verbindungen wie nach Brandenburg, weil dahin viele gezogen sind, sondern Sachsen-Anhalt ist halt das kleinste Ostland. Es hat ja so eine Geschichte als sogenannte rote Laterne. Und mir macht es so ein bisschen Sorgen, dass sich so das Gefühl und die Erzählung breit macht, dann sollen die, und damit ist die AfD gemeint, dann sollen die halt mal in Sachsen-Anhalt regieren und dann bekommen diese Wähler da, was sie so unbedingt wollen und dann soll es halt so sein. Das ist schon anders und das ist auch neu. Das kenne ich aus den zurückliegenden Jahren so überhaupt nicht.
Meinst du, das hat auch damit zu tun, dass es so ein bisschen als Testfall betrachtet wird, so auch bundespolitisch, dass man sagt, naja, es wären jetzt halt die ersten, aber vielleicht folgen ja auch noch andere, also dass das gleiche Szenario jetzt sich einfach dann weiter ausbreitet und wir nur einfach hier die Ersten sind?
Ja, das glaube ich irgendwie nicht. Also, dass man sagt, dann sollen die halt doch jetzt mal in Sachsen-Anhalt regieren, damit wir dann sehen, worauf wir uns in anderen Bundesländern einstellen müssen. Könnte sein, aber das ist nicht das, was ich wahrnehme, sondern es ist eher so ein, ja, eine inzwischen potenzierte Hilflosigkeit. Das hat auch ein bisschen was zu tun, dass wir so viel damit beschäftigt sind, uns die Bundespolitik anzugucken und die Probleme, die es da gibt. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass sich Ostwahlkämpfe leben von einem Gefühl, nämlich einem Gefühl der Empörung und des Aufbruchs. Im Sinne von, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen das verhindern, nicht bei uns und so. Ich glaube, dass sich Gefühle auch nicht wahllos immer wieder heraufbeschwören lassen. Wir sind Menschen und Menschen versuchen sich zu wappnen und versuchen sich zu arrangieren. Und wahrscheinlich kommt dann hier so eine emotionale Gewohnheit ins Spiel, die es einem nicht möglich macht, jedes Jahr aufs Neue gleich alarmiert zu sein.
Ich habe ja eben schon zu Beginn gesagt, wir wollen auch ein bisschen über die Artikel sprechen, die du kürzlich veröffentlicht hast. Jetzt haben vielleicht nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer die Artikel gelesen. Daher würde ich an der Stelle mal zitieren aus deinem Artikel. Aber die Reaktion auf eine mögliche AfD-Alleinregierung ist widersinnig. Einerseits warnen die etablierten Parteien immerzu vor diesem Szenario, andererseits wollen sie sich in der Öffentlichkeit mit den Details nicht befassen. Warum wird also deiner Meinung nach öffentlich so wenig über diese mögliche Regierungsübernahme gesprochen?
Also das hat mich auch wirklich gewundert im Zuge unserer Recherchen. Wir haben versucht, relativ detailliert rauszufinden, was hat die AfD denn in Sachsen-Anhalt vor? Und nicht nur, was sagt sie selbst, was sie tun wird, sondern was könnte sie auch jenseits davon planen? Was schreibt sie vielleicht gar nicht in ihr Programm, aber was wird sie als erstes angehen? Was schreibt sie zwar in ihr Programm, aber wird sie dann gar nicht priorisieren? Das hat uns interessiert und darüber wollten wir sprechen, nicht nur mit der AfD, sondern auch mit Verbänden, Vereinen, Juristen, aber eben auch Vertretern anderer Parteien. Und insbesondere die Vertreter anderer Parteien wollten darüber wirklich wenig sprechen.
Und warum meinst du?
Ja, das haben sie sogar relativ offen gesagt, nämlich sie wollen jetzt nicht so tun, als sei das quasi unabwendbar. Sie fürchten, dass wenn sie sich jetzt hinstellen und sagen, die AfD wird A, B, C, D, E machen, dass sie dann wirken wie diejenigen, die sich damit eigentlich schon abgefunden haben. Und das ist vielleicht taktisch zu verstehen. Ich glaube nur, dass sie von dieser Strategie wieder abkommen werden. Also wir werden das im Laufe des Wahlkampfs schon sehen, wenn die Umfragen sich nicht ändern und danach sieht es ja gerade nicht aus. Dann wird, glaube ich, in den letzten Wochen nochmal vielfach darauf hingewiesen, liebe Leute, wenn die AfD regiert, dann wird das passieren und das passieren. Das glaube ich schon.
Aber meinst du, ist dann zu spät schon oder?
Naja, es wird natürlich, ich weiß nicht, ob es zu spät ist, das weiß ich wirklich nicht. Es könnte ein bisschen hilflos wirken, es ist halt eine gewisse Unehrlichkeit dabei, das muss man schon sagen, weil sie sich natürlich durchaus intensiv mit der Frage beschäftigen, was passiert denn hier eigentlich? Und sie versuchen ja auch jetzt schon Vorkehrungen zu treffen, um das Schlimmste zu verhindern oder um manches zu verhindern. Also es ist ja nicht so, dass sie sich mit dieser Frage nicht beschäftigen. Sie wollen es nur nicht öffentlich tun.
Und denkst du aber aus deiner Sicht, der Punkt ist erreicht, dass man das realistisch diskutieren müsste und auch öffentlicher, als es vielleicht gemacht wird, vor allem von anderen Parteien?
Also ich als Journalistin finde schon, deswegen tun wir es ja auch und viele andere Medien machen es auch. Also wir fragen uns, was genau hat die AfD denn vor? Ich bin ja aber logischerweise auch nicht im Wahlkampf, sondern ich bin Journalistin und ich berichte. Und ich finde, dass das dazugehört, dass man sich beschäftigt mit den Parteien, die womöglich die Regierungsverantwortung übernehmen könnten. Mit der Frage, was haben die eigentlich vor? Erst recht bei einer Partei wie der AfD, die noch nie regiert hat und die sich als nicht nur als andere Partei inszeniert, sondern als eine, die alles Mögliche anders machen will. Dann muss man sich natürlich fragen, was wollen die eigentlich tun, wenn sie regieren?
Ja, ja, du hast es gerade schon angeteasert, aber ich würde nochmal aus deinem Artikel zitieren. Du hast nämlich auch geschrieben, und CDU und SPD, Linke oder Grüne fällt zur AfD nichts ein. Die öffentliche Antwort der Parteien darauf lautet, wir kämpfen um jede Stimme. Das Thema eines AfD-Siegs steht nicht an. Die nicht öffentliche Antwort auf mehrmaliges Nachfragen lautet aber, wir halten es zu diesem Zeitpunkt des Wahlkampfes für falsch, es zuzugeben, aber eigentlich nehmen wir kein Thema ernster. Im Hintergrund werden Szenarien durchgespielt, Juristen beauftragt, Klagen vorbereitet. Das ist genau das, was du eben gesagt hast, dass es intern eben schon ein Thema ist, aber nicht so richtig öffentlich. Kannst du für uns und für auch Hörerinnen und Hörer nochmal erklären, was genau da jetzt hinter den Kulissen passiert? Was weißt du?
Also, Da müssten wir jetzt in jeden einzelnen Politikbereich reingucken. Aber beispielsweise entstehen Vereine, die sich fragen, wie können wir Beamte informieren? Also Beamte beispielsweise in den Ministerien sind ja weisungsgebunden. Die sind keine Politiker, sondern die sind verantwortlich in der Verwaltung und setzen die Gesetze um, die halt beschlossen werden. Aber sie, wenn es Gesetze gibt, die sie für verfassungswidrig halten, dann können sie sich dagegen auch wehren. Also welche Möglichkeiten haben Beamte zu agieren? Diese Frage stellen sich Beamte zum Beispiel auf der Ebene der Kommunalpolitik, setzt man sich zusammen und fragt sich, wie wollen wir eigentlich agieren, sollte es eine AfD-Landesregierung geben? Es klingt jetzt ein bisschen so, als wäre das Gott gegeben, dass die AfD die Landesregierung stellen wird. Das ist nicht zwangsläufig und ich kann gerade nicht überblicken, wie wahrscheinlich es ist. Aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit. Ich will jetzt hier nur ein Hörerinnen und Hörer sagen, natürlich kann es sein, dass es am Ende eine Regierung ohne die AfD zustande kommt. Also die Beamten versuchen sich zu wappnen. Das Gleiche gilt für Lehrer, die ja teilweise auch verbeamtet sind. Die Kommunalpolitiker setzen sich zusammen und fragen sich, wie wollen wir eigentlich agieren? Sollten wir es mit einer AfD-Landesregierung zu tun haben? Die Innenpolitiker müssen sich fragen, ob sie gewisse geheime Informationen dann noch mit einer Sachsen-Anhalter Landesregierung teilen wollen. Also beispielsweise, wenn es um V-Männer geht, wenn es um geheimdienstliche Informationen geht. Es wird sich auch die Frage gestellt, was ist eigentlich dieser sogenannte Bundeszwang? Es gibt auf Bundesebene die Möglichkeit, in ein Land hinein zu regieren. Das hat es noch nie gegeben. Aber auch das schließt man inzwischen nicht aus. Also beschäftigt man sich juristisch mit dem Bundeszwang. Es ist vor allem eine Sache für Juristen gerade, muss man sagen.
Ja. Also es klingt schon so ein bisschen nach so Vorbereitung im Ernstfallmodus. Also findest du das auch? Also dass es so Sachsen-Anhalt im Ernstfallmodus jetzt schon ist und ja, sich so vorbereiten muss auch?
Naja, das geht ja immer von der Befürchtung aus, dass die AfD, sollte sie die Landesregierung stellen, Dinge tut und beschließt, die nicht vereinbar sind mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz und dass sie bewusst rechtliche Grenzen übertritt, um erstmal Fakten zu schaffen, um dann zu gucken, wie man das juristische Problem löst. Das ist die Befürchtung.
Daraus machen die ja auch kein Geheimnis, dass das ihr Ziel ist, ja.
Das ist die Befürchtung und natürlich, wir wissen ja, dass das Land polarisiert ist. Es gibt auf der einen Seite inzwischen sehr viele AfD-Anhänger und es gibt auf der anderen Seite sehr viele Leute, die genau das fürchten, dass die AfD regieren wird. Und natürlich stellen sich diejenigen, die das fürchten, versuchen sich darauf einzustellen und versuchen sich zu fragen, was machen wir denn, wenn es soweit ist. Da sehe ich eine relativ große Professionalität und Ernsthaftigkeit am Werk. Das schon, ja.
Wenn wir über die AfD sprechen, müssen wir oder wollen wir auch ein bisschen über quasi das Personal sprechen. Du hast nämlich geschrieben, dass Ulrich Siegmund, also der Spitzenkandidat der AfD, und Hans-Thomas Tillschneider so unterschiedliche Rollen im Wahlkampf einnehmen, nämlich Engelchen und Teufelchen quasi, indem in dem Fall wäre Ulrich Siegmund das Engelchen, wenn man das so sagen möchte, und Hans-Thomas Tillschneider das Teufelchen. Das hat man auch so beim Wahlkampfauftakt wahrnehmen können, dass Tillschneider so die scharfen Reden schwingt und Siegmund so ein bisschen fast wie so ein Popstar-Auftritt hinlegt oder auch so sehr bei Social Media auf Nahbarkeit und so weiter setzt. Meinst du, das ist so eine strategische Arbeitsteilung? Und wenn ja, was steckt hinter der Strategie aus deiner Sicht?
Ja, das sind die Rollen, die sie sich selber zugedacht haben. Es ist schon auch etwas besonders an diesem Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, auch im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern, wo wir ja auch einen Wahlkampf sehen, wo er auch gewählt wird im September, nur 3 Wochen später. Die AfD tritt in Sachsen-Anhalt mit einem charismatischen Kandidaten an, Ulrich Siegmund, der die Leute auch irgendwie interessiert. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also wir hatten in Sachsen einen Kandidaten, Jörg Urban, der ist schon ganz lange dabei. Seitdem die AfD im Landtag sitzt, ist er auch im Landtag. Aber der ist nicht bekannt und den würde ich jetzt auch nicht als...
Den gibt es vielleicht auch nicht so Pappherzen mit Gesichtern drauf, die dann geschwungen werden, oder?
Ja, ich kann mich jetzt jedenfalls nicht daran erinnern. Er hat auch, obwohl er schon so lange dabei ist, nicht so eine große Bekanntheit erreicht. Und das ist schon was Besonderes, dass die AfD einen Kandidaten hat, den man jetzt auch nicht in Medien zum Beispiel nicht einfach pflichtschuldig porträtieren, weil man sich mit dem natürlich mal befasst, sondern über den es schon sehr viel Berichterstattung gibt und ein Versuch, diese Figur zu verstehen. weil er auch was anders macht als andere AfD-Wahlkämpfe in der Vergangenheit. Er redet ja nicht alles schlecht im Sinne von, in unserem Land ist alles eine Katastrophe und wir müssen kommen, um euch alle zu retten, sondern er versucht, eine gute Laune herzustellen. Eine gute Laune-Wahlkampf. Mhm. Das ist auch neu. Das hat mein Kollege Martin Jetzkleber relativ ausführlich beschrieben in einem Porträt von Ulrich Siegmund. Das fand ich sehr interessant, weil das bricht mit dem, was die AfD in der Vergangenheit gemacht hat. Und da kommt
so
halt...
Diese Schwarzmalerei meinst du quasi, die ist sonst immer... die immer der Tenor war.
Die Leute gehen nicht mehr zur AfD-Veranstaltung und gehen nach Hause in der Gewissheit, dass alles schrecklich ist und die Rettung von Seiten der AfD kommt, sondern die Leute kommen zur AfD-Veranstaltung und erleben so eine Volksfeststimmung. So eine, ja, die wollen uns nicht, aber hier bei uns ist es schön, wir halten zusammen und unser Aufstieg ist unvermeidlich. Und geht doch mal nach Hause zu euren Nachbarn und erzählt denen das auch, wie gut hier die Stimmung ist und wie viele wir sind und wie wir zusammenhalten und so. Das ist eine andere Art, in den Wahlkampf zu gehen, die mir relativ erfolgreich scheint gerade.
Es ist ja auch so ein bisschen so diese Erzählung, dass die Partei ja nichts Beunruhigendes vorhat. Also ich erinnere mich auch an so Videos, wo er dann sagt, ja, wir sind ja nicht rechts, wir sind ganz normale Leute. Und immer will er so sagen, es gibt nichts Beunruhigenderes, also Beunruhigendes, was seine Partei so vorhat. Also glaubst du, das ist so Teil dieses Erfolgs auch?
Ja, wobei das jetzt nicht ganz neu ist. Also die AfD versucht ja schon immer, also diese Erzählung vom gesunden Menschenverstand, wir sind nicht rechts, nicht links, wir sind gesunder Menschenverstand, das ist ja Teil der AfD-Erzählung seit ihrer Existenz, seit 2013. Es ist auch etwas, was vor allem Ulrich Siegmund noch erzählt. Das ist eigentlich gar nicht mehr so der Talking Point der AfD, diese Rede vom gesunden Menschenverstand, aber seiner ist es schon noch. Das finde ich nicht neu. Ich finde diese Stimmung relativ neu, die er versucht zu erzeugen. Bei gleichzeitig einem relativ radikalen Landesverband. Das muss man ja dazu sagen. Das ist kein mittiger Verband, von dem man sagt, ja, Gott sei Dank, das ist nicht so ein Höcke-Trupp, sondern die sind schon radikal. So.
Ja.
Da würde ich auch mitgehen mit dem, was der Verfassungsschutz über die AfD in Sachsen-Anhalt sagt.
Genau, nämlich, dass sie ja gesichert rechtsextrem sind. Was müssten aus deiner Sicht die anderen Parteien machen, um gegen diese Doppelstrategie auch von Till Schneider und Siegmund zu bestehen?
Na, wir haben schon gesehen, dass es nicht reicht, nur vor der AfD zu warnen. Das ist ja etwas, was wir jetzt seit Jahren sehen und erleben. Sie ist dabei nicht kleiner geworden. Dieses Warnen vor der AfD ist irgendwie nötig, um so viele Leute wie möglich zu mobilisieren. Darum geht es natürlich, zu mobilisieren. Aber es braucht schon jeder Kandidat jenseits der AfD, braucht schon so ein eigenes Aufbruchsmomentum. Und er muss schon auch klar machen, was er eigentlich will, was seine Erzählung von Sachsen-Anhalt ist, seine Vision von Politik. Es geht nicht nur mit einer Ich-oder-die-Strategie, beziehungsweise könnte die halt jetzt wirklich an ein Ende kommen. Und das haben aber auch viele schon gemerkt und gelernt, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Also auf Bundesebene sehen wir inzwischen eine CSU, die nicht mehr versucht, die Bevölkerung zu politisieren und mit harten Thesen rausgeht, sondern die eine Umarmungsstrategie wählt. Dobrindt macht das, Markus Söder macht es inzwischen auch. Michael Kretschmer macht es interessanterweise, er muss gerade keinen Wahlkampf bestehen, aber trotzdem, er macht es in Sachsen auch. Früher war er der große Lasst-uns-über-alles-streiten-Politiker. Heute versucht er mit netten persönlichen Videos aus seinem eigenen Urlaub so ein Good Feeling, Good Feel zu erzeugen. Und auch Manuela Schwesig macht keinen, um Gottes Willen, über uns bricht die Katastrophe herein, wenn ihr AfD wählt, Wahlkampf aktuell, sondern sie stellt sich hin, macht ganz viele Videos für Social Media und sagt, bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist es im Sommer immer schön und in diesem Jahr ganz besonders, weil es steht Wahlkampf an. Und es ist toll und jetzt können wir alle mal zusammenkommen und guckt mal, bei uns ist das Leben viel günstiger als in Nordrhein-Westfalen, die Kita ist kostenlos und das Busticket, was ich eingeführt habe, also sie versucht, eine Stimmung zu erzeugen, das hat sie vor 5 Jahren auch schon gemacht, das ist dieses Jahr noch stärker. Sie versucht, eine Stimmung zu erzeugen im Sinne von, die Welt mag verrückt sein, Bundespolitik echt schwierig, aber ich hier bin für euch da und wir holen für Mecklenburg-Vorpommern das Beste raus. Und für Sachsen-Anhalt?
Ja, wie sieht's da aus bei den Kandidatinnen und Kandidaten?
Sven Schulze ist schon ein integrer Typ und es gibt auch Journalisten, die kennen sich besser aus mit der Situation vor Ort. Ich mache jetzt einfach so, ich konzentriere mich.
Ja, aber uns interessiert ja auch der Blick von Außenwehr und wir immer so mittendrin sind quasi.
Aber wenn man so aus der Position derer, die nicht ständig in Sachsen-Anhalt ist, aber interessiert auf dieses Bundesland guckt, wenn man diese Position einnimmt, die ja meine ist, dann muss ich sagen, vermittelt sich mir noch nicht so richtig, was ist denn jetzt eigentlich die Strategie, die Sven Schulz wählt? Und was ist sein Versuch, eine Art Aufbruch zu erzeugen und auch eine Art Glaubwürdigkeit in seine Person? Also er muss ja versuchen, dafür zu sorgen, dass Leute denken, ach, den Schulze wähle ich, das ist ein guter Typ, den will ich jetzt, der wird wahrscheinlich so und so regieren und das ist mir recht, den wähle ich jetzt. Das ist ihm, glaube ich, noch nicht so richtig gelungen. Er ist halt nicht erfahren als Spitzenkandidat in einem Landtagswahlkampf. Das war Michael Kretschmer aber 2019 auch nicht, das muss man schon sagen. Es ist auch möglich, als neuer Kandidat reinzugehen und seine eigene Bekanntheit und Beliebtheit zu steigern und zu entwickeln.
Also fehlt dir da jetzt von ihm noch ein bisschen so eine eigene Zukunftsidee, die er vermitteln kann? Und nicht nur zu sagen, nee, nicht die AfD, sondern das ist meine Strategie. Fehlt dir das noch so ein bisschen, dass er das noch mehr präsentiert, um nicht nur zu sagen, die nicht, sondern wir, weil oder ich, weil?
Ja, und ich will da auch niemandem seinen Fleiß absprechen. Sven Schulze ist irrsinnig fleißig in dem Wahlkampf sicher und andere in der CDU Sachsen-Anhalt sind das auch. Aber ich frage mich manchmal, ob er die komplette Unterstützung von allen in der CDU in Sachsen-Anhalt hat und auch in der Bundespartei. Also bei der Bundespartei sehen
Was
wir ja...
Was lässt dich da zweifeln?
Zweifeln lässt mich die Tatsache, dass die Aussicht für die Wahlkämpfer so trübe ist. Also selbst wenn sie jetzt noch ein paar Prozentpunkte hinzugewinnen, werden sie wahrscheinlich auf eine irgendwie geartete Zusammenarbeit mit der Linken angewiesen sein.
Und das will er aber immer nicht so richtig eingestehen, ja, oder sich auch damit öffentlich nicht so befassen.
Aber die Stimmen der Linken wird es brauchen, damit er Ministerpräsident wird. Und es gibt nun mal in Sachsen-Anhalt in der CDU Leute, die sagen, und das ist jetzt, das ist das, wofür wir kämpfen. Wir kämpfen dafür, von der Linken ins Amt gewählt zu werden. Das ist, ich glaube, das ist ein kleiner Hemmschuh. Nicht nur ein kleiner Hemmschuh. Die Aussicht darauf, dass man für etwas kämpft, was auch unattraktiv ist. Und damit hat er, glaube ich, echt zu ringen. Ja.
Verstehe. Wir wollen jetzt auch ein bisschen auf die Medien schauen, also auch auf uns. Zum Thema Berichterstattung über die AfD hast du geschrieben, ich zitiere, heraus kam dabei ein Journalismus, der sich mit der AfD zwar befasste, aber oft den Eindruck erweckt, schon vor jedem Interview im Grunde alles zu wissen. Und dann hast du auch geschrieben, dass dem Journalismus die Neugierde aktuell ein bisschen fehlt. Was sollte Journalismus im Umgang mit der AfD aus deiner Sicht lernen? Was können wir noch besser machen?
Es gibt eine große Sorge, nicht nur unter Journalisten, aber insbesondere unter ihnen, der AfD eine Bühne zu bieten. Zu sagen, wenn wir die jetzt wortlaut interviewen, dann können die sich hier bei uns toll darstellen und dann können sie das in unserem Medium, wollen wir das wirklich.
Und ja klar, das ist immer wieder Thema.
Ja, und nun gibt es Medien, die müssen die AfD wortlaut interviewen. Ich rede jetzt von Wortlaut-Interviews. Also Gespräche mit Politikern der AfD führen natürlich alle Medien. Aber wenn wir jetzt insbesondere über das Wortlaut-Interview reden, dann sind die Öffentlich-Rechtlichen diejenigen, die das ja müssen. Also sie können nicht einfach entscheiden, wir Wortlaut interviewen alle Vertreter aller anderen Parteien, aber nicht der AfD. Und im Wahlkampf müssen sie es erst recht. Und um dann zu vermeiden, dass irgendwie der Eindruck entsteht, wir bieten denen eine Bühne, versucht man eben der AfD in jedem Interview ganz gezielt nachzuweisen, wo sie radikal ist. Und das finde ich auch legitim. Es kommt nur, wenn man aufs Ganze guckt, ein Journalismus heraus, bei dem man eben den Eindruck hat, wirkliche Fragen, die die Journalisten offen haben, sind das gar nicht, sondern es sind Fragen, die darauf angelegt sind, nachzuweisen, so schlimm sind die. Und ich verstehe das wirklich, aber...
Ist das dann die Neugier, die so fehlt, was du beschrieben hast?
Das ist das, was ich geschrieben habe, gemeinsam mit Bernd.
Und warum ist die so wichtig aus deiner Sicht?
Naja, weil Neugierde unerlässlich ist für Journalismus und weil es wertvoll ist, etwas zu erfahren darüber, wie AfD-Politiker denken und wie sie entscheiden, mit welchen Leuten sie sich umgeben. Natürlich muss man nachweisen, welchen Charakter diese Partei hat und was sie im Schilde führt. Ich habe ja zu Beginn des Podcasts auch beschrieben, dass wir darüber und dazu viel recherchiert haben. Das soll nicht unterbleiben. Aber jenseits davon oder ergänzend dazu ist natürlich interessant, was mögen die, was mögen die nicht, wen schätzen die, was lesen die, und sich da im Zweifel auch überraschen zu lassen. Das ist schon notwendig, damit man etwas über diese Partei erfährt. Ja. Auch auf die Gefahr hin, dass es Momente eines Interviews geben kann, in denen Zuschauer vielleicht denken, in dieser Sekunde ist mir der AfD-Mensch sympathisch.
Das ist wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, dann die Angst, dass man denkt, oh, das frage ich gar nicht erst, damit nicht jemand denken könnte, hey, das finde ich ja gar nicht so schlecht.
Ich verstehe diese Angst und ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass ich sie nicht auch manchmal hätte. Man darf nur nicht vergessen, und da wissen jetzt, glaube ich, alle, was gemeint ist, diese Art von Sendungen, in denen ein AfDler sitzt und ein Moderator und drei andere Gäste. Und es ist völlig klar, der Moderator und die drei anderen Gäste sind vor allem damit beschäftigt, dem AfD-Politiker nachzuweisen, wie in jedem Detail schrecklich seine Partei ist. Auch diese Situationen führen zu einer Solidarisierung mit dem AfD-Politiker. Es gibt dann selten ein Publikum, das sich sagt, ist das noch angemessen? 4-1. Ist
das stärkt wirklich? Eher diesen Tenor, dass man guckt die Medien wieder.
Man hat dann auch manchmal den gegenteiligen Effekt von dem Gewünschten. Das nehme ich schon so wahr.
Ein wichtiges Thema ist auch Kulturpolitik oder manche sagen auch Kulturkampf. Warum beschäftigt sich ausgerechnet Till Schneider zum Beispiel von der AfD derart intensiv mit Theatermachern, mit Museumsleuten? Was hast du da beobachtet?
Weil er langfristiger denkt. Till Schneider geht es nicht nur darum, eine Landtagswahl zu gewinnen und einen Ministerpräsidenten zu stellen, sondern es gibt in der AfD und auch jenseits von ihr in der neuen Rechten genügend Menschen, die darüber nachdenken, wie können wir die gesellschaftliche Stimmung so verändern, dass wir langfristig erfolgreich sind? Und da besteht die Idee darin, eine Stimmung zu erzeugen, die AfD-Ideen normal aussehen lässt.
So im Alltag integriert sozusagen?
Ja, dass sie nicht mehr auffallen als besonders radikal oder außergewöhnlich oder noch nie dagewesen. Man will die Kultur eines Landes verändern, im eigenen Sinne, damit das künftig selbstverständlich ist, was man selber fordert. Das ist eine langfristige Strategie. Die hat nicht nur was zu tun mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026 oder mit der nächsten Landtagswahl irgendwann in 2-3 Jahren in einem der Ostländer oder, ich meine, in Westdeutschland ist die AfD inzwischen auch sehr erfolgreich, ja. Darf man nicht vergessen, sondern das ist der Versuch, langfristig über die Kultur die politische Stimmung eines Landes zu verändern.
Und darüber in den Mainstream zu kommen sozusagen. Ja. Er spricht auch oft von Kulturrevolution oder verspricht das auch. Was bedeutet das aus deiner Sicht?
Also das finde ich schon, um es vorsichtig zu sagen, befremdlich. Kultur ist frei und Kultur funktioniert nicht so, dass eine Landesregierung Vorgaben macht, wie Theaterstücke auszusehen haben. Das ist bislang eine Selbstverständlichkeit. Das will die AfD ändern. Sie will dafür sorgen, dass wir künftig, ich sag's mal in meinen Worten, patriotischere Stücke in den Stadttheatern sehen. Und sie will, dass ein gutes Bild von Deutschland vermittelt wird, von den Künstlern dieses Landes.
Und die ein Kunst aus ihrer Sicht gutes, ja.
So, die Kunst ist frei. Wir sind hier in einer Region, in der es früher mal die Deutsche Demokratische Republik gab. Und Schriftsteller, die nicht schreiben durften, was sie wollten. Er hat trotzdem tolle Kunst hervorgebracht, tolle Kultur, das will ich nicht in Abrede stellen. Fantastische Schriftsteller, fantastische Bildhauer, fantastische bildende Künstler gehabt in der DDR. Die Kunst war halt nicht frei. Und davon haben wir uns alle befreit. Und diese Idee, dass eine Regierung künftig sagt, was Kultur soll und was sie nicht soll, das ist ein krasser Bruch mit dem, was hier selbstverständlich war in den zurückliegenden mehr als 30 Jahren.
Und meinst du, das ist auch dann eine der Schlüsselfragen für die Wahl, also dieser Kulturkampf, über den wir jetzt schon gesprochen haben?
Das weiß ich eben nicht so genau, weil am Anfang unserer Recherche stand schon die Frage, die du vorhin auch gestellt hast, warum beschäftigt sich Hans-Thomas Till Schneider so viel mit Museen, mit Theaterstücken? Es ist ja nicht so, dass ganz Sachsen-Anhalt jede Woche ins Theater geht und dass man, wenn man etwas verändern will im Land, sofort erstmal an Theater denkt. Das ist, ich will es jetzt nicht als randständig bezeichnen, aber es ist nicht im Zentrum dessen, wovon die Leute sagen, ja, da muss sich was ändern.
Ja, das ist jetzt nicht bei Wahlumfragen das, wo die Leute sagen, da muss rangegangen werden quasi, oder das ist mir besonders wichtig, da stehen ja andere Themen weiter vorne, ja.
Und deswegen weiß ich auch nicht, ob das jetzt das Thema ist, mit dem man die Bevölkerung richtig mobilisiert bekommt, indem man sagt, guckt mal, wenn die AfD regiert, dann will sie, dass sich die Theaterstücke ändern und dann will sie Museumsleute gängeln. Ich finde das wirklich befremdlich, aber ich glaube auch nicht, dass man mit diesem Thema die Masse an Leuten mobilisiert bekommt gegen die AfD.
Wir haben vorhin schon kurz über Sven Schulze gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal zusammenfassend sagen, hat die CDU so eine realistische Chance, die dominante Stellung im Land zu verteidigen? Und wenn ja, welche Fehler müssten jetzt dann dafür unbedingt vermieden werden aus deiner Sicht?
Naja, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Wenn nicht die CDU, dann niemand anderes. Also die SPD wird die Landtagswahl nicht gewinnen. Und die SPD wird auch nicht den Ministerpräsidenten stellen, sondern wenn jemand imstande ist, dafür zu sorgen, dass die AfD nicht die absolute Mehrheit schafft und dass die AfD auch nicht jenseits der absoluten Mehrheit irgendwie in Regierungsverantwortung kommt, dann muss die CDU dafür sorgen. Sie ist auf Gedeih und Verderb dazu. Das ist ihr Job. Und das ist kein kleiner Job. Das ist echt viel Druck. Und das ist halt ganz anders als in westlichen Bundesländern. Dafür wird sie natürlich in den letzten Wochen des Wahlkampfs versuchen, wieder so eine Wir- oder Die-Stimmung zu erzeugen. Dafür wird sie versuchen, Stimmen oder Leute für sich zu gewinnen, die eigentlich vorhatten, SPD zu wählen oder FDP zu wählen oder Grüne zu wählen oder auch vielleicht Linke zu wählen. Das wird ihr Versuch sein. Und das kann man demokratietheoretisch bedenklich finden. Das hat ja auch wirklich gravierende Nachteile. Es verringert einfach das Parteienspektrum. Es schwächt kleine Parteien enorm. Aber es wird ihre einzige Chance sein oder eine ihrer einzigen Chancen.
Ja, wir haben auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen zu den kleinen Parteien, auch zu den Linken. Also wenn euch das interessiert, hört da gerne mal rein. Dazu haben wir auch schon Folgen gemacht und darüber gesprochen, was ihre Aufgaben und Stellungen gerade sind bei dem Wahlkampf. Ich würde jetzt nochmal auf eine Stelle aus einem deiner Artikel rauszitieren. Nötig ist es jetzt in der Diskussion um die AfD kein Überbietungswettkampf, wer die dunklere Zukunft malen kann, sondern vielleicht eher, wer eine Idee davon hat, wie wieder Zutrauen aufkommt in diesem Land. Darüber haben wir ja vorhin auch schon kurz gesprochen. Was bedeutet Zutrauen für dich konkret?
Ich erwarte mir von Politik schon, dass sie den Versuch unternimmt, mich als Bürgerin zu begeistern. Und da bin ich jetzt, glaube ich, keine Ausnahme. Sondern ich will nicht nur, dass jemand mir aus der Seele spricht. Da rede ich jetzt von mir als Bürgerin, nicht als Journalistin. Natürlich will ich das auch, sondern ich will auch begeistert werden. Dass sich jemand die Frage stellt, was will ich erreichen und wie kann ich Leute dafür gewinnen? Das ist der Hannah Arendtsche Begriff von Macht. Macht als Möglichkeit, eine große Menge von Leuten für sich zu gewinnen. Und nicht nur Macht als Möglichkeit, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Also alleine aus dem Anti-AfD-Gefühl heraus, alleine damit wird es schwierig, noch Wahlkämpfe zu gewinnen. Nur das reicht nicht.
Und was denkst du, warum ist es so schwer, diese Begeisterung und die Hoffnung zu organisieren von den demokratischen Parteien?
Zum Ersten kann man dann nicht nur den Status quo verteidigen. Man kann nicht nur sagen, Mensch, wie wir es haben, ist doch gut, sondern man braucht eine eigene Idee davon, welche Veränderungen man will. Und ich verstehe aber, also was ich verstehe und was ich niemandem zum Vorwurf machen will, sonst würde ich mir ja auch selbst widersprechen, dass man die AfD dabei nicht ignorieren kann, dass man nicht so tun kann, als wäre sie gar nicht da. Und das ist ja klar. Aber es reicht auch nicht, vor ihr zu warnen, sondern es braucht eine eigene Idee davon, was Politik heute im Jahr 2026 eigentlich will.
Und ja auch, ich glaube, was auch manche vermissen, ist so dieses, dass man denkt, ah ja, da können Probleme gelöst werden. Oder würdest du mir da zustimmen? Was müsste passieren, damit man das Gefühl wieder hat und denkt, ah ja, die Probleme, die ich sehe oder die ich für mich, für meine Familie sehe, die können irgendwie gelöst werden?
Ja, das ist natürlich ein Kern des AfD-Erfolgs, nicht der einzige, aber ein Kern ist die wahrgenommene Handlungsunfähigkeit des Staates. Die rechtspopulistische Parteien allgemein, da können wir nicht nur auf Deutschland gucken, sondern weltweit, insbesondere in der westlichen Welt, die sie damit beantworten, dass sie glauben, der Nationalstaat hat sich zu sehr eingeengt, hat sich zu sehr verwoben in internationale Verpflichtungen. Das müsse man jetzt alles einmal durchschlagen. Und dann ist der Nationalstaat wieder handlungsfähig, dann können wir wieder machen, was wir wollen. So, das ist ja die rechtspopulistische Erzählung, gegen dieses Gefühl der Handlungsunfähigkeit anzugehen. Das haben sich schon einige Regierungen vorgenommen und da ja auch ein paar Fortschritte erzielt. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Bundespolitik schauen, es ist ein Gesetzespaket verabschiedet worden, es sind Reformen verabschiedet worden. Man kann dieser Bundesregierung gerade nicht unterstellen, dass sie handlungsunfähig wäre. Sie hat halt, und insbesondere Friedrich Merz, hat ein Kommunikationsproblem und gerade ein Personalproblem. Aber das Wissen darum, dass man jetzt zeigen muss, wir können agieren, wir können beispielsweise auch die Migrationspolitik verändern, das ist schon breit angekommen. Und da, finde ich, sind auch, insbesondere wenn man auf die Migrationspolitik guckt, Erfolge erzielt worden.
Also diese Ohnmacht hat ein bisschen, oder dieses Nichtstun-Gefühl hat sich schon so ein bisschen aufgelöst, meinst du?
Na, es ist erkannt von den regierenden Parteien und es wird auch regiert. Also ist jedenfalls.
Ich glaube, das ist auch schon mal ein Gefühl, was vielen hilft oder was viele vielleicht eine Zeit lang auch vermisst haben. Ich würde gerne noch mit über einen Satz, den du geschrieben hast, mit dir sprechen. Und zwar hast du geschrieben, 4 Dinge, derer man sich befleißigen sollte. Heiterkeit, Liebe, Lösung und die Brandmauer. Was meinst du damit? Kannst du das genauer erklären für uns alle?
Ja, das ist sozusagen eine Zusammenfassung unseres Textes gewesen. Das stand da ganz am Ende. Über das eine haben wir ja schon gesprochen. Jede Partei braucht eine eigene Idee davon, wie sie regieren will und wie sie die Bevölkerung begeistern will. Ich finde aber, die Diskussion darum, ist die Brandmauer jetzt noch richtig, die wundert mich ein bisschen. Weil es die Brandmauer ja nicht gibt, um dafür zu sorgen, die AfD klein zu halten, sondern die Brandmauer hat die CDU für sich beschlossen, um sicherzustellen, dass kein Landesverband auf die Idee kommt, mit dieser Partei zu koalieren und anderweitig zusammenzuarbeiten, weil man eben zu der Überzeugung gelangt ist, das, was die AfD will, das, wofür sie steht, das, was ihre prominenten Vertreter von sich geben, das ist nicht mit unseren Werten vereinbar. Und wenn die CDU das ernst meint und wenn sie davon wirklich überzeugt ist, wovon ich ausgehe, dann wie kann man dann in dem Moment, in dem die AfD stärker wird, sagen, na gut, jetzt ist es mit unseren Werten doch vereinbar. Also das ist etwas, was diese Brandmauer-Debatte zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird ja auch zum Beispiel von den Ostverbänden kaum geführt. Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, sagt zwar, da verstehe ich ihn auch oft nicht, er sagt zwar, dass sozusagen, dass man jetzt über Brandmauer nicht groß reden müsse bei dieser Mehrheitslage, aber auch er will ja nicht mit der AfD regieren. Und auch er ist ja der Überzeugung, das sind Rechtsextreme, mit denen will ich keine Regierung bilden. In den Ostländern ist es ja nun mal auch so, wenn man da jetzt die Brandmauer fallen ließe, dann wäre man Juniorpartei. Man wäre nicht die Ministerpräsidentenpartei, die halt ein paar Minister der AfD versucht im Zaum zu halten, sondern man wäre Juniorpartner.
Also man würde gar nicht davon profitieren, also die CDU, sagst du.
Ja, also daran habe ich Zweifel. Aber nochmal, es geht ja gar nicht, bei der Brandmauer geht es nicht darum, ob man davon profitiert oder nicht, sondern es war eine normative Entscheidung. Eine Entscheidung dafür, dass man mit dieser Partei, mit den Figuren, die nun mal innerhalb ihres Spektrums relevant sind, dass man mit denen nicht zusammenarbeiten will, weil man nicht die gleichen Werte teilt. Und das jetzt aufzugeben mit der Begründung, die sind jetzt aber zu stark. Das wundert mich, weil hinzu kommt, aber das Argument kennst du, damit will ich jetzt niemanden langweilen, dass es in der CDU einen großen Teil von Leuten gibt, die sagen würden, dann ist es nicht mehr meine Partei. Wenn wir was mit der AfD zusammen machen, sind wir weg. Also es würde die CDU richtig Mitglieder und Stimmen kosten. Das kommt mal noch dazu.
Zum Schluss, Anne, die Zeit startet ja gerade wieder eine Aktion, die heißt Deutschland spricht. Wir von Volksstimme und MZ unterstützen euch dabei. Kannst du noch mal kurz erklären, worum es da geht?
Das ist eine Aktion, die wir schon seit vielen Jahren machen und die ich auch wichtig finde und gut finde. Die Idee dahinter ist, dass Menschen, die verschiedener Meinung sind, die in politischen Kernfragen einfach zu verschiedenen Positionen kommen, dass die miteinander streiten. Und dafür schaffen wir einen Raum. Also gemeinsam mit Medienpartnern rufen wir dazu auf, sich bei uns zu melden, bestimmte Fragen zu beantworten, einen kleinen Katalog von Fragen, auf die man mit Ja oder Nein antwortet. Und dann bekommt man jemanden zugelost, der eben anderer Meinung ist. Und mit dem kommt man dann ins Gespräch. Und das finde ich wertvoll und das ist was, wovon Demokratie lebt, dass man miteinander streitet auf einer demokratischen Grundlage. Und das machen wir, jedes Jahr. Das ist auch wirklich interessant. Das ist, wir Journalisten, wir sind es natürlich gewohnt, regelmäßig mit Leuten zu diskutieren, die völlig anderer Meinung sind. Aber nicht jeder Bürger kennt das oder macht es. Also klar, inzwischen sind wir in so politisierten Gesellschaft, ist es wahrscheinlich jeder in seiner Familie und in seinem Freundeskreis hat, Leute zu kennen, die eine Partei wählen, die man schrecklich findet oder ablehnt. Aber das einmal zu systematisieren und sich mit offener Neugierde zu begegnen, das soll dieses Projekt. Und ich freue mich, dass ihr auch dabei seid, dass so viele Medien mitmachen. Ich kann jedem nur empfehlen, das einmal auszuprobieren.
Genau, und für alle, für die das jetzt interessant klang, die dachten, boah, da würde ich auch gerne mitmachen. Das ist möglich, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Seite, da könnt ihr euch anmelden. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Schaut da gerne mal vorbei und diskutiert mit, wenn ihr Lust darauf habt. Genau, liebe Anne, wir haben zum Abschluss immer ein Ritual. Wir stellen an alle, die bei uns in den Podcast kommen, die drei gleichen Fragen. Genau, und würde ich dich einfach bitten, die kurz und persönlich zu beantworten. Die erste Frage ist, was sind aus deiner Sicht die entscheidenden Themen bis zur Wahl?
Das entscheidende Thema gerade, nicht nur, aber auch in Sachsen-Anhalt, ist, wie ist wieder ökonomischer Aufschwung möglich? Interessant, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber wir sehen gerade Industriebetriebe, die tausende Stellen streichen. Das beschäftigt insbesondere Leute in Sachsen-Anhalt, die schon mal eine Deindustrialisierung erlebt haben. Darauf muss Politik Antworten finden. Was ist die Ursache dieses Problems und wie können wir es lösen? Wie können wir vielleicht auch dafür sorgen, dass neue Industrien entstehen, dass neue Firmen entstehen, dass wir nicht nur retten, sondern dass wir einen Aufbruch, einen ökonomischen Aufbruch erzeugen? Diese Frage würde ich in den Fokus rücken, weil das ist zum einen dringlich und zum einen ist es aber auch emotional belegt. Es ist mit Emotionen belegt. Insbesondere in Sachsen-Anhalt, aber nicht nur da. Da hat man halt schon mal eine echt schwierige Phase durchlebt. So, Bildung ist immer ein relevantes Thema und in jedem Landtagswahlkampf wichtig, finde ich auch jetzt wichtig. Wie garantiert man, dass Kinder gut ausgebildet werden, dass man genügend Lehrer hat, dass die Kinder gut genug Deutsch können, dass sie gut genug lesen können? Das, finde ich, sind relevante Fragen jenseits von denen, die wir schon besprochen haben.
Zweite Frage, ist das für dich eine Schicksalswahl?
Schon, ja. Weil es eben zum ersten Mal wirklich passieren könnte, dass die AfD Regierungsverantwortung übernimmt. Das hatten wir bislang noch nicht. Wir hatten bislang Landtagswahlkämpfe, in denen klar war, okay, die AfD kann gewinnen. Und sie hat ja auch schon mal gewonnen, zum Beispiel in Thüringen. Da war sie stärkste Kraft, aber sie stellt nicht den Ministerpräsidenten. In Sachsen-Anhalt kann das passieren. Und zwar übrigens nicht nur dann, wenn sie die aktuelle Mehrheit erreicht, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sie nicht die absolute Mehrheit erreicht und dass sich ihr Kandidat trotzdem im Landtag zur Wahl stellt. Und dass es dann in dieser wohlbemerkt geheimen Wahl Leute gibt, zum Beispiel von der CDU, die sich sagen, bevor wir irgendeine andere ungeliebte Koalition, zum Beispiel mit den Linken, zustande bekommen müssen, wählen wir lieber den AfD-Ministerpräsidenten. Der soll dann mit seiner Minderheitsregierung mal gucken, wie er kommt. Der kann dann selber nicht viel machen. Ist jetzt nicht meine Denkweise, ne? Aber es könnte die.
Ja, aber das sind die möglichen Ausgänge, ja.
Deswegen ist die Lage ja so brenzlig und auch interessant in Sachsen-Anhalt, weil es eben nicht nur im Fall einer absoluten Mehrheit sein kann, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt, sondern ich könnte mir vorstellen, und ich weiß es auch aus Gesprächen, die ich geführt habe, dass es zum Beispiel in der CDU Vertreter gibt, die sagen, dann wählen wir in der geheimen Wahl halt den, der soll dann mal gucken, wie er kommt mit seiner Minderheitsregierung. Und wir sind die sorgenlos, irgendwie aus allen anderen verbliebenen Kräften eine Regierung zusammenzimmern zu müssen, die uns eigentlich auch nicht recht ist.
Die dritte und letzte Frage unseres Abschlussrituals. Wo steht aus deiner Sicht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Wir sehen ja auch, und das finde ich ist schon auch wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, wie schnell sich Stimmungen manchmal drehen können. Wir haben alle einen Bundestagswahlkampf erlebt, 2021, in dem noch im April, Mai Olaf Scholz wie ein aussichtsloser Kandidat aussah. Ich glaube, auf Platz 3. Alle dachten, das ist ein Rennen zwischen CDU und Grünen. Und dann wurde Olaf Scholz, der so ein Momentum hatte, Bundeskanzler. Stimmungen können sich schnell drehen und Leute entscheiden sich relativ spät, was sie wählen. Und deswegen ist alles möglich und sind auch noch verschiedene Ausgänge denkbar. Und ich kann nicht prognostizieren, wo Sachsen-Anhalt Ende 2026 steht. Es tut mir leid.
Das ist vollkommen in Ordnung. Liebe Anne, vielen, vielen Dank für deinen virtuellen Besuch hier in unserem Studio und für deine spannenden Einblicke. Dankeschön.
Danke dir.
Das war die 26. Folge von 2,1 Millionen. Danke euch fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme in diesem wichtigen Wahljahr. Ihr bekommt hier alle wichtigen Informationen rund um die Wahl. Und genau, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr denkt, das, was Anna Hähnig gerade gesagt hat, würde auch meine beste Freundin interessieren, dann schickt ihr das gerne weiter. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns an podcast@volksstimme.de. Hinterlasst Kommentare bei Spotify, Apple oder YouTube. Wir freuen uns über Feedback und lesen das gerne. In der nächsten Folge schauen wir uns eine neue Umfrage vor der Wahl genau an, die am 30. Juli von MDR, MZ und Volksstimme veröffentlicht wird. Bis dahin danke euch fürs Zuhören. Das Team hinter dem Podcast, die vier Hosts sind Jan Schumann, Max Hunger, Elisa Schulz und ich, Lena Bellon. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Alexander Walter, Till Gerloff und Anne Holski. Grafik Tobias Büttner.